Hallo Lila.
Hallo Christoph.
Und willkommen zurück, liebe HörerInnen. Herzlich willkommen zu Teil 5 unserer Serie über die Klimastadt Basel. Gleich legen wir los und fragen in dieser Episode, was die Nutzung des öffentlichen Raums mit dem Ziel Netto Null, das in der Basler Verfassung steht, zu tun hat und wie wir den öffentlichen Raum gerechter aufteilen. Aber vorher haben wir noch ein Anliegen.
Genau, diesen Podcast zu produzieren, das kostet Geld, weil wir da Arbeit reinstecken und Zeit und auch sonstige Kosten haben. Drum, unsere Bitte, unterstützt uns doch.
Und das geht ganz einfach, wie schon mehrfach gesagt. Geht auf unsere Webseite und klickt auf den Button Unterstützen und der Rest ist selbsterklärend.
Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Ja, liebe Lila, die Klimafonds-Initiative, für die du ja so geworben hast in der letzten Episode, die ist an der Urne kolossal gescheitert, muss man sagen, glaube ich. Ich war, um ehrlich zu sein, etwas entsetzt, wie deutlich dieses überhaupt nicht revolutionäre Anliegen an der Urne abgeschmettert wurde.
Ja, ging mir auch so. Hast du eine Erklärung?
Ich glaube, meine Erklärung geht jetzt nicht über das hinaus, was MeinungsforscherInnen schon gesagt haben oder noch sagen werden, aber ich finde es einfach interessant, dass Abstimmungen über allgemeine Maßnahmen eigentlich immer durchkommen, also zum Beispiel das Klimagesetz, das allgemeine Klimaziele formuliert hat, kommt an der Urne durch. Hingegen Vorlagen, bei denen es um konkrete Maßnahmen geht, also eben auch um die Umlenkung von Geldern, die haben es offensichtlich schwer an der Urne.
Genau, es scheint irgendwie so zu sein, dass es einfacher ist, sich einig zu werden, ah ja, dahin wollen wir. Aber wie wir denn jetzt dahin kommen, was sind die nächsten Schritte, da scheint irgendwie große Uneinigkeit zu sein. Das sehen wir auch ein bisschen in unserer heutigen Folge zum öffentlichen Raum. Also wie kann man den denn ändern? Was muss man jetzt konkret tun, damit der öffentliche Raum dem Ziel, dass Basel bis 2037 klimaneutral werden soll, gerecht wird? Und wer darf das mitgestalten? Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller.
Und Lilla Gurtner.
Und wie ihr hört, zieht es uns in dieser Episode hinaus in den Stadtraum, auf die Trottoirs und in die Parks von Basel, genauer gesagt hier in Kleinbasel, in eine Quartiersstraße. Und in einer solchen befinden wir uns gerade, in einer ganz normalen Quartiersstraße. Lila, was siehst du?
Ich sehe Müllsäcke und dann sehe ich viele Autos, die parkiert sind, die auch manche vorbeifahren. Ich sehe ein paar Fahrräder. Es hat ein paar Büsche oder kleine Bäume, aber insgesamt relativ viel versiegelten Boden.
Und in dieser Episode gehen wir genau der Frage nach, wie eben dieser öffentliche Raum, diese Straße aufgeteilt, wie dieser öffentliche Raum aufgeteilt werden kann zwischen den Menschen, die hier wohnen, wer am stärksten betroffen ist auch von der Klimakrise, hier in einem Quartier, in dem wir uns hier befinden, und wer profitiert denn am meisten von den Klimamaßnahmen hier in einer Stadt wie Basel?
Genau, wir wollen schauen, wie es mit der Klimagerechtigkeit in Basel und anderen Städten tatsächlich steht. Denn das war ja 2022 ein zentrales Anliegen von den InitiantInnen der Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030. Daraus wurde ja dann schließlich das Netto-Null-Ziel bis 2037 in Basel. Uns interessiert heute, wer denn wie in die Gestaltung vom öffentlichen Raum einbezogen wird in dieser Klimastrategie und wer denn nicht. Also wie inklusiv die Transformation der Stadt tatsächlich ist.
Und das hat auch mit Gerechtigkeit zu tun. Und diese Suche nach der Klimagerechtigkeit, die beginnen wir hier in den Quartiersstraßen, weil Straßen überhaupt, das ist ja der Ort, an dem sich die Menschen sehr oft aufhalten, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so als einen Aufenthaltsraum wahrnehmen. Sie stehen vielleicht vor dem Haus, sie sind unterwegs zur Bushaltestelle, sie fahren mit der Tram durch die Straßen oder mit dem Velo, manche eben auch mit dem Auto. Dieser öffentliche Raum interessiert uns.
So viel können wir sagen. Der öffentliche Raum, der besteht zu 4/5 für den sogenannten motorisierten Individualverkehr. Also Parkplätze, eine breite Fahrbahn, da können zwar auch Fahrräder drauf fahren, aber geplant und gedacht ist eigentlich der städtische Raum für Autos.
Und da sprechen wir vor allem, du hast es vorhin gesagt, Lila, von den stehenden Autos. Also Autos stehen in der Schweiz zu 90% der Zeit herum, nehmen also Platz ein im öffentlichen Raum und das in einer Stadt, in einem Kanton hier in Basel-Stadt, wo die Landgemeinden und Rien mit eingerechnet nur 319 von 1000 Menschen überhaupt ein Auto besitzen, also weniger als ein Drittel besitzen überhaupt ein Auto.
Basel hat damit am wenigsten Autos pro 1000 Einwohner, 3 von 10 Menschen, du hast es gesagt. Wenn wir uns aber den Raum anschauen, dann sieht man, dass 8 von 10 Quadratmetern von Autos benutzt werden. Das wirft natürlich fundamentale Gerechtigkeitsfragen auf, gerade auch zum Thema Nutzung vom öffentlichen Raum und auch Fragen um die Klimabelastung. Denn Autos stehen ja nicht nur rum, sondern die sind auch für ein Fünftel von allen CO2-Ausstößen von Kanton Basel verantwortlich. Das ist ziemlich viel. Auch weil der Anteil an Elektroautos nicht wirklich zunimmt. Anders als in anderen europäischen Ländern.
Wir haben da also ein Problem und gerade deshalb haben ein paar Einwohnerinnen in der Stadt die Initiative ergriffen zur Realisierung sogenannter Superblocks. Superblocks gemäß dem Vorbild von Barcelona. Jetzt Lila, Superblocks, kannst du das ganz kurz erläutern?
Ja, Superblocks oder Superillas, da werden immer 3x3 Wohnblöcke zusammengefasst. Die sind also eine Einheit und in denen ihrem Inneren sind Autos nicht zugelassen für den Durchgangsverkehr. Parkplätze sind weitgehend aufgehoben. Die Superblocks, die Superillas, die gehören eigentlich den FußgängerInnen, den Fahrradfahrenden, spielenden Kindern, älteren Menschen. Autos sind toleriert.
Ja, und Bewohnerinnen aus dem Wettsteinquartier, aus dem Matthäusquartier und aus dem St. Johann, die haben den Antrag gestellt, in ihrem Quartier zumindest versuchsweise mal Superblocks einzurichten in ein paar Straßen. Und im St. Johann und im Matthäus wurden solche Versuchs-Superblocks denn auch realisiert. Und in eine solche Straße gehen wir jetzt. Wir gehen in die Oettlinger Straße im Superblock im Matthäusquartier. Ja, und da sitzen wir jetzt in der Oettlinger Straße, eben mitten in diesem Superblock. Und hier sieht es ein bisschen anders aus als in der Quartierstraße, die wir vorhin gesehen haben.
Genau, hier gibt es eigentlich keine Parkplätze und somit auch keine Autos, die rumstehen. Der Raum, der vorher Parkplatz war, da stehen jetzt Bänke drauf und Blumentöpfe, in denen die ersten Pflänzchen wachsen. Es gibt auch so einen Teilschrank, wo man Sachen reintun kann, die man nicht mehr möchte und die dann andere Leute gratis nehmen können. Genau, insgesamt also ein bisschen grüner.
Ein bisschen grüner, sagst du, obwohl eben, wie gesagt, da und dort eben doch auch geparkte Autos rumstehen. Die Lieferwagen fallen hier auf. Jetzt unsere Frage ist, was all das mit der Klimastrategie des Kantons zu tun hat. Was mit dem verfassungsmäßig festgeschriebenen Ziel, dass Basel bis im Jahr 2037 eben klimaneutral sein soll.
Diese Superblocks, die sind expliziter Teil des Klimaschutzplans der Regierung. Das heißt da, ich zitiere, die Umwandlung von öffentlichen Parkplätzen in Freiflächen schafft mehr Raum für Begegnung und Bewegung sowie für Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas. Superblocks fördern den Fuß- und Veloverkehr, steigern die Aufenthaltsqualität sowie die Verkehrssicherheit und tragen zur Klimaresilienz von Wohnquartieren bei. Allerdings werden da die konkreten CO2-Einsparungen nicht genannt. Die sind schwerer zu quantifizieren. Aber die Regierung, die gewichtet hier die sozialen Aspekte von der Nachhaltigkeit stark. Nachhaltigkeit hat ja 3 Bereiche, den ökologischen, den ökonomischen, aber eben auch den sozialen.
Und diese soziale Frage, die steht eben hier im Mittelpunkt, wenn wir hier in diese Superblocks hineinschauen. Also die Frage, was denn eben eine Verlangsamung, eine Reduktion von Autoverkehr, mehr Nachbarschaftlichkeit, auch weniger Emissionen, was dann eben das alles zu einer sozialen Nachhaltigkeit beiträgt.
Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wer denn davon profitiert, wo diese Superblocks realisiert werden und für wen die denn gemacht werden. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es hier Konflikte gibt, weil es wollen ja nicht alle dasselbe vom öffentlichen Raum.
Ja, und da wollen wir mal ganz genau hinschauen. Und zwar machen wir das aus 3 verschiedenen Perspektiven. Die erste Perspektive, die kommt aus dem Quartier hier in Kleinbasel.
Anschließend machen wir uns auf den Weg nach Berlin, machen wir einen Ausflug, wo die Diskussion über die Art von Quartiergestaltung schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Und am Schluss stellen wir dann die Grundsatzfrage, wie der Wandel hin zu grünen und klimafreundlichen Städten denn so gestaltet werden kann, dass die, die am meisten betroffen sind von der Klimakrise, auch am meisten davon profitieren. Also Stichwort Just Transition oder gerechter Wandel.
Und die erste Einordnung, die stammt von Teres Wernli. Teres Wernli leitet das Stadtteilsekretariat Kleinbasel, ist hier zuständig für partizipative Verfahren und Umsetzungen, die, ich zitiere, einen lebenswerten, wohnlichen, zukunftsfähigen und prosperierenden Quartier dienen. Das Stadtteilsekretariat ist eine lokale, mit dem Quartier eng vernetzte Stelle, die vom Kanton betrieben wird. Ich habe Teres Wernli genau hier, wo wir jetzt auch sitzen, in der Oettlinger Straße, zunächst gebeten, uns das Quartier einmal kurz zu schildern.
Also ich denke, das war ganz klar immer ein Arbeiterquartier. Hier war die größte Einwanderungsbevölkerung. Wir haben über 100 Nationen, die hier leben im Kleinbasel. Und das Matthäus war ganz lange eben dieses Arbeiterquartier. Es ist auch so gebaut. Es sind Gewerberäume im Hinterhof. Es ist eben in der Mischzone. Man kann hier lauter sein als sonst in einer Wohnzone. Und die Gewerbe, die betreiben bis heute diese Werkstätten, was nicht nur konfliktfrei geht. Die Häuser und die Wohnlage im Kleinbasel sind sehr beliebt. Wir haben sicher ein 24-Stunden-Quartier, das immer lebendig ist. Es gibt internationales Essen, was viele sehr gerne haben. Also eben, es ist ein attraktives Quartier in Sachen Begegnung, Veranstaltung, Kultur, Arbeit und Wohnen. Und das hat dazu geführt, dass jetzt die Wohnungen auch natürlich lange günstig waren und viele Häuser jetzt so in die Jahre gekommen sind, verkauft wurden. Es gibt neue Bewohnerschaften, die möchten gerne in Ruhe wohnen. Dann gibt es die vielen Menschen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind und die wollen auch bleiben. Und dann gibt es das Gewerbe, das eben auch auf günstigen Raum oder auf ihre Firmen, die sie im Hinterhof betreiben, angewiesen sind oder das verteidigen. Und diese Nutzungsansprüche, gerade mit Lärm und auch im Straßenraum, das dominiert dieses Quartier im Moment.
Also unterschiedliche, manchmal auch konfliktuöse Nutzungsansprüche. Jetzt gibt es für dich, die du das Quartier ja gut kennst, etwas wie eine Zauberformel, wo man sagen kann, ja, das wäre die gute Formel, um diesen öffentlichen Raum nicht nur für alle, sondern auch gerecht zu nutzen.
Also die Zauberformel heißt Dialog und die Aufteilung von Quadratmetern, denke ich, das gibt's nicht. Ich glaube, jede Straße verhandelt im Moment ihre Außenräume direkt. Das merkst du gut, wenn zum Beispiel ein Gastrobetrieb in einer Bäckerei öffnet und dann die Einsprachen kommen. Und das geht nur gut mit Öffnungszeiten und Diskussionen, mit einem runden Tisch, dass alle bereit sind, Kompromisse zu machen, die Wohnlage der anderen zu akzeptieren und trotzdem diesen Gastrobetrieb am Ort zu eröffnen. Und wir haben diese Diskussionen für jede Straße selber. Und da haben wir gute Erfahrungen, dass dann auch die Einsprachen zurückgezogen werden oder eben dieses Arrangement quasi zwischen Nachbar und Nachbarinnen möglich ist.
Die Autos sind ja immer ein großes Thema und mit den Autos auch die Parkplätze. Also jeder verschwundene Parkplatz führt zu einer großen Diskussion, wenn nicht zu einem Aufschrei. Wie geht ihr mit diesen Parkplatzansprüchen um? Parkplatzansprüche, die ja auch und vor allem, nehme ich an, von der migrantischen Bevölkerung beansprucht werden, die sich eben zum Beispiel eine Tiefgarage nicht leisten können oder auch nicht leisten wollen.
Ja, das ist ein großes Thema. Ich denke, wir haben hier natürlich die systemrelevanten Berufe, die hier auch wohnen, also die Menschen, die Schicht arbeiten. Und das ist auch nicht wegzudiskutieren, dass in den billigeren Quartieren eben auch diese Menschen leben. und in diesen Jobs weiterhin bestehen wollen. Und ich denke, da muss eine Lösung gefunden werden. Wir haben aber eben auch hier ganz viele Menschen, die gar kein Auto mehr besitzen. Und das ist die andere Realität. Und ich glaube, das würde eben jetzt gerade mit Begegnungsstraßen oder im Moment mit Quartierparkings, muss das die Zukunft, die Lösung der Zukunft werden. Also weil die Diskussion Auto und Freiraum in diesem dichten Quartier sowieso dauernd ein Thema ist. Also wem gehört der öffentliche Raum, wem gehört die Straße? Viele von eben diesen alten Strukturbauten, die haben den Hinterhof nicht zum Spielen, die haben dort Gewerbe. Also die Kinder sind eh in vielen Straßen auf die Straße angewiesen und dass man da natürlich von dieser vielleicht auch neuen zugezogenen Wohnbevölkerung, die eben auch wieder migrantisch ist, aber vor allem eben auch aus Deutschland kommt, die sind dann beides. Sie haben ein Auto, weil ihre Familien natürlich im Heimatland sind. Das ist nicht nur eben in diesen türkischen, italienischen, albanischen, rumänischen Verhältnissen so. Und wir haben die gleichen Themen mit eben reichen Familien wie armen Familien hier im Quartier. Also eben, wem gehört der öffentliche Raum und wie bringen wir die Straßen sicher und wohin mit den Autos? Also das eben, es ist nicht nur die Zahlbarkeit von Parkhäusern, sondern eben auch diese internationalen Verbindungen, wo die Familien nach wie vor auf die Autos angewiesen sind. Und das wird nicht so schnell ändern. Ich würde das jetzt eben nicht nur dieser Unterschicht zuordnen, der Widerstand gegen Parkplatzabbau.
Kommen wir zurück zu dem Superblock, auf dem wir sitzen. Das ist ja ein Statement. Und da haben sich InitiantInnen ganz klar dafür ausgesprochen und gesagt, das ist die Quartiersform der Zukunft, also autofrei weitestgehend und eben eine Begegnungszone auf der Straße, die Straße als Ort der Begegnung. Was ist deine Einschätzung? Ist diese Botschaft irgendwie auch bei den jetzt nicht Interessierten und nicht Engagierten auch angekommen?
Ja, ich denke, sie ist angekommen. Also was wir hören ist ja, dass man wirklich dieser abnehmende Verkehr wird wahrgenommen. Es ist viel ruhiger geworden. Die Gewerbler sagen, sie haben jetzt immer einen Parkplatz, weil sie dürfen ja. Also sie haben halt mit ihren Firmenautos jetzt immer vor der Türe Zugang. Dann haben sich sogar Gegner und Gegnerinnen, die Einsprache gemacht haben, die freuen sich eigentlich an den Kontakten. Also auch dort haben wir Rückmeldungen, aber eben auch, dass sie es ungerecht finden, dass sie selber nicht mehr parkieren dürfen. Aber so viele Wildparkierer jetzt hier die Zone entdeckt haben seit der Fasnacht, ist das der geheime Parkplatz von Halb Basel-Land. Und es hat ja tatsächlich keine, also niemand ist auf der Straße, es hat Platz. Was aber natürlich die Ungerechtigkeitsgefühle der Menschen im Moment extrem strapaziert. Oder? Es braucht das System von der Verwaltung her, dass sie dieses Recht für alle durchsetzen. Wenn die Anwohnerinnen nicht parkieren dürfen, dann auch nicht die Fremden. Und ich glaube, die Gegner und Gegnerinnen, es gibt solche, die warten, bis das Jahr rum ist. Das Experiment dauert ein Jahr und die hoffen natürlich, dass sie wieder einen Parkplatz vor der Haustüre finden nachher.
Gibt es die Möglichkeit oder siehst du die Perspektive, dass hier der Wert von Begegnung, von einer offenen Straße, auch von einer beruhigten Straße, dass das aufwiegt den Verlust des Parkplatzes, also dass diese Fantasie des Autos vor der eigenen Tür, dass das, diese Fantasie irgendwie überlagert wird durch die vielen Begegnungen, die die Menschen hier gehabt haben? Gibt es da einen Kulturwandel in diese Richtung?
Also ich denke, ein Jahr ist recht kurz und wir haben ja Ende Sommer begonnen, diese Glücksgefühle, was Nachbarschaft auslösen kann oder wie man zusammenspannen will und kann, das wird erst kommen. Es wird, also eine Gewöhnung in einem Jahr ist fast unmöglich. Aber ich denke, die positiven Teile, die nehmen alle mit oder nehmen alle schon wahr. Und das als zukunftsfähiges Wohnquartier, ja, ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, in welcher Lebensphase die Menschen sind. Also Familien mit Kindern, eben, die angewiesen sind auf Freiraum und draußen, die sind sicher jetzt schneller dabei. Das merkt man, dass die den Straßenraum aktiver nutzen. Auch Menschen, die keine Angst haben vor dem öffentlichen Raum. Wir haben natürlich auch viele ältere Menschen, die nicht nur offen sind, sondern auch misstrauisch. Dann gibt es natürlich gerade in so einem Quartier ganz viele Fremde, die kommen. Der Matthäusplatz ist einer der wenigen Parks, die wir hier haben. Und der zieht sowieso schon alle möglichen von Gruppierungen an und ist ein Freiraum für ganz viele, die auch nicht hier leben. Und dadurch sind die jetzt auch noch in den Straßen. Und das macht sicher nicht nur sicher, weil das eben dann nicht die Nachbarn sind. Also, und man braucht Zeit. Also es ist natürlich, Nachbarschaft bedeutet, Zeit zu haben, draußen zu sein, Leute zu treffen. Und wenn du eingespannt bist und ökonomisch angewiesen auf viele Jobs oder eben dauernd dein eigenes Leben irgendwie bewältigen musst, dann wirst du nicht den Straßenraum oder den Freiraum vor der Türe so positiv wahrnehmen können wie ein Parkplatz.
Wenn ich dir zuhöre, Therese, kommt mir der Gedanke, Dialog und Zeit sind die Zauberelemente eines guten und vielleicht auch zukunftsfähigen Zusammenlebens im Quartier. Ist das richtig?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Wir haben Sicherheitsprobleme in diesem Quartier, also eine sehr dominante Drogenszene, die sich in verschiedenster Art in den Straßen, in den Parks äußert oder auffällt, Nachtruhestörungen verursacht. Und diese, wie sage ich mal, einseitige Belagerung macht natürlich sowieso die Leute unsicher und unzufrieden. Und dazu denke ich aber immer, soziale Durchmischung wäre ein Sicherheitsfaktor, wenn man sich kennt, wenn man sich hilft. Eben auch die Angst vieler Leute, die Mineralwasserflaschen nicht mehr nach Hause bringen zu können mit dem Auto oder so Sachen. Da braucht es Nachbarschaftshilfe und Vormachen, Nachmachen und einander abschauen. Das braucht noch mehr Zeit. Und darum denke ich schon, ja, Dialog und Zeit sind die, es muss länger gehen, um so eine Erfahrung zu mechanisieren, sage ich mal. Jetzt sind Autoparkplätze, dass der öffentliche Raum besetzt ist durch Autos, das ist mechanisiert, oder? Wir sind alle gewöhnt, dass das so verteilt ist. Und die Neuanordnung und dass das den Menschen gehört und welchen Menschen und die Aushandlung, wer hier sitzen darf oder wie ist es möbliert, wie gestalten wir unseren Straßenraum, das haben wir noch gar nicht. Also zu diesen Punkten sind wir noch gar nicht gekommen. So.
Was mir aufgefallen ist daran, was Therese Wendy gesagt hat, ist, dass diese Raumnutzungen auch, wer denn profitiert davon, dass eben eine Straße umgestaltet wird, das ist lebensphasenabhängig. Also wenn man Kinder hat, dann nutzt man diesen Raum viel stärker. Auch Quartiersfremde sozusagen, also Menschen, die nicht hier wohnen, werden auch angezogen von so schönen Orten, kann man ja sehr gut verstehen. Aber das finden gar nicht unbedingt alle gut und auch ältere Menschen sind jetzt noch nicht direkt da gut dabei beim Profitieren. Es geht also auch viel um Ungerechtigkeitsgefühle, habe ich den Eindruck gehabt. Also die anderen, eben die mit Kindern oder Leute, die nicht hier wohnen, die können den Raum nutzen und auch in Anspruch nehmen. Ich aber, vielleicht bin ich älter, vielleicht habe ich einfach mehrere Jobs und gar keine Zeit, ich kann das nicht. Das kann man, hat sie ja gesagt, entschärfen durch Gestaltung, also Bänke hinstellen, mehr Schattenplätze etc. Aber das ist noch nicht gemacht halt.
Was mir geblieben ist, ist eben, dass dieses Umdenken und auch dieses gemeinsame Gestalten eben Zeit braucht und dass da eben diese auf ein Jahr befristete Versuche, wie sie jetzt eben hier in diesem Superblock angelegt sind, dass das eben wirklich zu kurz ist, um die Erfahrungen zu sammeln, die es braucht. Und deshalb werden jetzt hier auch Unterschriften gesammelt für eine Verlängerung, zumindest für eine einjährige Verlängerung dieser Superblock-Versuche. Die Unterschriften werden gesammelt von einem Verein, der nennt sich Grüne Superblocks Basel. Und das ist ein Zusammenschluss von interessierten Organisationen.
Aber lass uns doch gleich weitergehen nach Berlin. Dort hat sich nämlich unsere Kollegin Lena Schubert mit Hanna Berner getroffen. Hanna Berner ist Referentin für Stadtentwicklung und Bauen im Bundestag für die Partei Die Linke. Davor hat sie aber als Stadtplanerin zu gerechter Klimaanpassung geforscht. Lena hat Hanna Berner in der Hermannstraße im Quartier Neukölln in Berlin getroffen. Das ist ein Verkehrsknotenpunkt.
Also wir sehen zum Beispiel gar keine Bäume, doch hier ein kleiner steht rechts von uns, aber wenig Bäume, viel Verkehr, viel Versiegelung. Also wir gucken auf die S-Bahn-Brücke, die rübergeht vom Ring, von der Innenstadt in die Außenstadt. Es ist viel los, viele Menschen auf den Straßen, die Fahrradständer sind auch alle voll und obwohl es jetzt März ist, würde ich sagen, wird es plötzlich schon ganz schön warm hier in der Sonne.
Genau, 17 Grad, ja. Und die Umweltfaktoren, die du angesprochen hast?
Ja, also einerseits hat es hier eine recht hohe Luftverschmutzung, was natürlich an diesem Verkehr liegt. Dann eben eine ganz schön dichte Besiegelung, also eine hohe Oberflächenversiegelung und einerseits einfach eine dichte Bebauung. Also die Häuser sind ziemlich eng, kleine Innenhöfe und andererseits dadurch halt eine sehr hohe Bevölkerungszahl. Und dazu gibt es sehr wenig Grünflächen, die das ausgleichen würden. Dazu kommen so soziale Faktoren, also dieser Umweltgerechtigkeitsatlas guckt auch auf soziale Benachteiligung und das wird gemessen anhand von drei Faktoren, Arbeitslosigkeit, Kinderarmut und Kinder in alleinerziehenden Haushalten und auch genau diese Faktoren sind ziemlich hoch hier in der Ecke.
Das heißt, die Klimakrise trifft in Berlin nicht alle Menschen gleich. Wie sieht es denn abseits von der Hermannstraße aus?
Ja, also das kann man auf jeden Fall sehr doll festhalten. Wir sitzen nicht alle im gleichen Boot, falls das noch manche irgendwie denken sollten, sondern genau, die Klimakrise trifft, also die Auswirkungen treffen die Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade so in den Innenstadtteilen ist es besonders doll und die sind sehr viel höher belastet als zum Beispiel Einfamilienhaus-Stadtteile. Und am wenigsten belastet ist da Steglitz-Zehlendorf. Das ist so ein Villenstadtteil im Südwesten der Stadt, wo 76% der Menschen gar keine Auswirkungen, Negativauswirkungen, keine Umweltbelastung spüren. Und genau in so Innenstadtbezirken ist das, ja eigentlich in allen Bezirken gibt es da Ecken, die besonders belastet sind, hier in Neukölln zum Beispiel, aber auch besonders stark in Mitte, im Wedding und im Gesundbrunnen da.
Und was tut Berlin in Sachen Klimaanpassung?
Klimaanpassung ist noch ein recht neues Feld, muss man tatsächlich so feststellen, wird den einen oder die andere vielleicht verwundern, aber lange wurde halt eher so Klimaschutz betrieben, also eine Mischung aus Mitigierung, also Treibhausgasreduktion und der Anpassung an die veränderten Umwelt- und Klimabedingungen und Extremwetterereignisse. Tatsächlich ist es so, dass in Berlin seit den 90ern schon rechtliche Grundlagen für die Energiewende gibt, also eben Treibhausgasreduktion. Und eine Verpflichtung zur Anpassung an die Klimafolgen gibt es in der Bundesrepublik erst seit 2024. Also jetzt gerade in den letzten Jahren sind Kommunen mehr damit beschäftigt, Anpassungsstrategien aufzustellen und bis 2027 sollen auch alle Kommunen damit fertig sein. Aber das läuft gerade und genau Berlin ist schon seit 2011 da mit eine der früheren Städte, die Klimaanpassungsmaßnahmen ergreifen und stellt da strategische Grundlagen auf. Und das ist eben das, was ich mir so angeschaut habe die letzten Jahre. Diese strategischen Grundlagen, die Berlin zugrunde liegt, um räumliche Entscheidungen zu treffen. Und da sowohl diese Anpassungsplanung, aber ich habe mir halt insbesondere so soziale Gerechtigkeitsaspekte in dieser Planung angeschaut. Denn so alle Grundlagen, Forschung, Empfehlungen vom IPCC, also vom Weltklimarat, aber auch von der EU und so weiter, die sagen eigentlich alle aus, dass eben diese Vulnerabilität der Menschen und eine Risikoanalyse den Klimaanpassungsmaßnahmen zugrunde zu legen ist, der erste wichtige Schritt für effektive Klimaanpassung. Und ich habe mir eben geschaut, wie Berlin das macht.
Und wie funktioniert das in der Praxis?
Ja, tatsächlich nicht so richtig gut. Man muss halt einfach feststellen, dass diese Vulnerabilität, also was zum Beispiel der Umweltgerechtigkeitsatlas erhebt, die Vulnerabilität verschiedener Stadtteile und der Bevölkerung, dass dieses Wissen darüber nicht in die Ziele oder in Maßnahmen übersetzt wird. Also da gibt es einfach keine stringente, konsistente Übersetzung von Analyse zu Maßnahmen, sondern dieses Wissen bleibt teilweise eher ungenutzt in der Anpassungsplanung. Und dieses Verständnis, dass halt eine effektive Klimaanpassung bedeutet, eine Gerechtigkeit auch herzustellen, das würde ich sagen, ist in der Planung noch nicht so richtig angekommen.
Wo steht Berlin da im Vergleich zu anderen europäischen Städten?
Also was mich ja besonders interessiert, ist eben so diese Schnittstelle von Sorgen der Stadt und Klimaanpassungsplanung. Ich habe mir da Barcelona angeschaut, das eher so ein Positivbeispiel ist, wo eben Aspekte der Sorgearbeit, also Pflege, Erziehungs-, Betreuungsarbeit, als eben so ein strategisches Leitbild der Planung zugrunde gelegt wird und das auch als eine Form von Klimaanpassung genutzt wird. In Barcelona sind ja vielen bestimmt diese Superblocks bekannt, also so eine Mobilitätsmaßnahme, die auch irgendwie sehr große Wellen geschlagen hat, woran sich viele Städte ein Beispiel genommen haben. Und recht wenige Leute wissen, dass eben diese Superblocks auch als Care-Blocks genutzt werden. Also das ist nicht nur eine Mobilitätsmaßnahme, sondern auch die soziale Arbeit, die Pflege, Betreuungsangebote und so weiter werden in diesen Care-Blocks organisiert. Und dadurch ergibt sich so ein flächendeckendes, lokales Netz von Versorgungsinfrastrukturen, wo eben auch Klimaanpassung mitgedacht wird, wo auch Hitzeschutzorte bestehen. Und genau, das ist zum Beispiel so ein Positivbeispiel. Aber insgesamt, ich habe jetzt gerade noch mal in Studien reingeschaut, sieht es auch so europaweit nicht so gut aus. Also es gibt eben weitere Forschung dazu, wo genau untersucht wird, wie konsistent diese Planung ist, wie soziale Vulnerabilität in Strategien aufgegriffen wird. Und die Ergebnisse sind da eigentlich, wenn man jetzt sich viele hundert europäische Städte auch anschaut, dass diese hunderte Städte, die schon Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wo das auch noch teilweise eine Minderheit ist. Also es gibt ganz, ganz viele Städte, die noch gar nicht so weit sind. Aber von den Städten, die da untersucht wurden, greifen 70% soziale Vulnerabilität nicht angemessen auf. Tatsächlich ist auch da die Teilhabe und Partizipation in der Planerstellung so eine sehr zentrale Frage. Denn es besteht ja total viel Wissen in den Nachbarschaften über vielleicht Orte, die besonders heiß werden im Sommer, Orte, die aber auch abkühlen können, über Nachbarn. Es gibt Stadtteilzentren und so, also ganz viele lokale Organisationen, wo Wissen besteht, wie eine Klimaanpassung wo am besten ansetzen könnte. Genau, deswegen wird auch diese Partizipation von vulnerablen Gruppen in der Forschung beachtet und es wird geschaut, in welchen Plänen sowas vorkommt und tatsächlich machen das 99% der Städte in Europa nicht, diese vulnerablen Gruppen in der Planerstellung zu beteiligen.
Wenn die Politik da noch nicht so weit ist, dann gibt es ja immer noch die Zivilgesellschaft, die teilweise auch Selbstinitiativen auf den Weg bringt. In Berlin gab es letztes Jahr den erfolgreichen Baumentscheid. Kannst du die Initiative kurz erklären und vielleicht auch einordnen, ob da soziale Gerechtigkeit mitgedacht wird?
Die Initiative wurde so 23 gegründet und ihre Forderung nach 1 Million Bäume wurde jetzt eben in das Klimaanpassungsgesetz von Berlin übernommen. Das wurde vom Abgeordnetenhaus so zugestimmt und diese Idee ist, dass halt Berlin sehr viel durchgrünter wird und eben ganz viele Stadtbäume gepflanzt werden, bis 2040 eben 1 Million Stadtbäume. Und außerdem gibt es Regelungen darüber, dass wenn ein Baum abgeholzt wird, wieder 3 neue gepflanzt werden. Sowas in die Richtung. Und überhitzte Stadtteile sollen mehr entsiegelt werden und eben genau da soll nachverdichtet werden. Und das ist, würde ich sagen, eine sehr gute generische Maßnahme.
Eine andere Möglichkeit ist ja Klimatisierung. Ich habe hier letztes Jahr um die Ecke gearbeitet in einem schön klimatisierten Büro. Es war der Hitzesommer, es gab irgendwie 35, 36 Grad hier. Ich habe damals auch diese Debatte mitbekommen, ob vielleicht mehr Büros, Schulen, öffentliche Gebäude klimatisiert werden sollen. Da gibt es ja aber dann den Konflikt, dass viele Klimaanlagen zum Beispiel dann Abwärme nach draußen auf die Straße befördern, die dann wiederum heißer wird, auch für Leute, die zum Beispiel auf der Straße arbeiten, wie KurierfahrerInnen. Wie kann man solche Konflikte lösen?
Ja, das ist so ein typisches Beispiel von Fehlanpassung. Also wenn kurzfristige Lösungen gesucht werden, die dann aber halt langfristig nicht integriert sind im System oder deren Folgekosten irgendwie nicht so richtig mit einberechnet sind. Genau das Gleiche gibt es auch im Hochwasserschutz, wenn irgendwie versiegelt wird an einer Stelle, um Dämme zu erstellen und dann das Problem auf eine andere Stelle oder einfach an einen Ort verlagert wird. Und in der Stadtentwicklung wurde da auch so grüne Gentrifizierung viel diskutiert. Also wenn Parks und schöne, schicke neue Grünflächen entstehen, dass dann die Bewohnerinnen rund um diese Orte verdrängt werden, wenn da keine sozialen Maßnahmen gleichzeitig getroffen werden, wenn es keinen Mieterschutz gibt oder so, was ja aber total möglich ist. Also indem die Mieten reguliert werden, kann ein grüner Park entstehen, ohne dass Menschen verdrängt werden. Und ja, man merkt immer wieder bei diesen Maßnahmen, dass es halt ein total soziales Problem ist. Und dass so individuelle Maßnahmen, technische Lösungen das Gesamtproblem nicht lösen. Und ja, ich würde sagen, genau das ist halt die Aufgabe von Stadtplanung, diese verschiedenen Risiken abzuwägen und für die gesamte Stadtgesellschaft da Strategien zu entwickeln. Und das gibt es ja total. Also jetzt eben in Bezug auf Hitze in Gebäuden sind halt Fassadenverschattungen zum Beispiel durch Bäume eine Möglichkeit, kühle Orte zu schaffen im Gebäudeinneren, aber natürlich auch davor auf der Straße. Und das sind eben diese Ökosystemmaßnahmen, wo man merkt, die funktionieren für den Menschen und das Ökosystem gleichermaßen und sind gute generische Maßnahmen, um auch an Orten, wenn jetzt nicht so ganz klar ist, das ist vielleicht der vulnerabelste Ort der Stadt oder nicht. Es gibt ja viele Städte, die einfach noch keine Datengrundlage haben. Aber genau, da sind diese generischen Maßnahmen sehr praktisch, um direkt Maßnahmen umzusetzen. Und das können halt genauso sein, Hitzeschutzorte, die aber eben nicht private Betriebe oder so sind oder nur Büros, sondern eher öffentliche Gebäude, zum Beispiel Bibliotheken. Und diese Maßnahmen können eben, wenn diese Datengrundlage besteht, und eigentlich wissen das Städte auch, die können besonders in vulnerablen Quartieren entstehen. Also die Hitzeschutzorte brauchst du natürlich dort, wo eben viel Stadtraum versiegelt ist und die Bevölkerungsdichte sehr hoch ist. Und ich denke, letztendlich merkt man immer wieder, dass halt Klimaanpassung ein sozial- und gesundheitspolitisches Thema auch ist. Und das ist das, was ich so spannend finde, weil genau dieses Wissen, dass während Hitzewellen obdachlose Menschen besonders davon betroffen sind, das ist halt total logisch. Also alle Menschen brauchen eine Wohnung und viele ältere Menschen, die vielleicht keine Treppen steigen mehr können, brauchen einen Aufzug, um dann grüne Orte aufsuchen zu können im Sommer. Und ja, Tagespflege, pflegende Angehörige und so weiter brauchen halt genug Unterstützung in Hitzeperioden, um eben dieses Wissen über gefährdete Personen auch umsetzen zu können in die Praxis.
Es gab letztes Jahr zum Beispiel in der Berliner U-Bahn, habe ich so eine Kampagne gesehen, auch von der Stadt Berlin, die hieß irgendwie Bärenhitze und bleib cool und achte drauf, dass dir nicht zu heiß wird und trink genug Wasser. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ob das nicht auch eine Abwälzung aufs Individuum ist.
Ja, verstehe ich voll. Ich glaube, in der aktuellen Situation ist es so, dass es eben diese Abwälzung aufs Individuum schon total gibt. Und dass eben zum Beispiel bei so Hitzewellen es vor allem pflegende Angehörige sind, weil 70% der zu pflegenden Menschen werden in Deutschland von Angehörigen gepflegt und 90% sind das Frauen. Und das sind eben die Menschen, die sich darum kümmern, dass es in Hitzeperioden nicht noch viel mehr Hitzetote gibt und diese Zahl nicht noch viel höher liegt. Also gerade basiert ja dieses System total doll auf Individualisierung. Und ja, ich denke, dass darauf aufmerksam zu machen und eine gesellschaftliche Aushandlung zu schaffen, ein Gespräch darüber, wer diese Verantwortung gerade trägt und diese Arbeit leistet und wer nicht, dass das so der erste Schritt dahin wäre, dass halt Politik und Planung genau diesen Fakt aufgreift in der Haushaltsplanung oder in der Strategieentwicklung.
Was mir aufgefallen ist, zum zweiten Mal hören wir jetzt schon, dass Städtebaumaßnahmen, die lassen die Mieten steigen. Zumindest wenn es keine Maßnahmen dagegen gibt. Das heißt, noch wenn man es von der Stadtverwaltung gut meint und in einem Gebiet, was zum Beispiel vielleicht benachteiligt ist, was macht, also irgendwie eine Straße schön macht, dann hat es manchmal kontraintuitive Folgen. Nämlich die, die es dann am meisten brauchen könnten, den öffentlichen Raum, weil sie zum Beispiel sehr beengt wohnen, die können sich plötzlich die Mieten nicht mehr leisten. Was Ähnliches war es ja mit dem Wasser und der Versiegelung. Also wenn man da einen Damm hinbaut, das Wasser geht halt irgendwo anders hin. Das heißt, Städte sind auch ein komplexes Gebilde und es ist irgendwie leicht, sich von technischen Lösungen oder von so ganz einfachen Tricks sich auch blenden zu lassen.
Zum Stichwort Verletzlichkeit auch der Menschen durch diese Maßnahmen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Hanna Berner auch darauf hingewiesen hat, dass diese Super-Illas oder diese Superblocks oder diese Nachbarschaften eben auch sogenannte Care-Units oder Care-Blocks eben bilden könnten, dass also innerhalb dieser Blocks und dieser Nachbarschaften sich eben auch Institutionen und Organisationen bilden können, wo Menschen eben füreinander Sorge tragen. Und ich glaube, das ist dann schon ein nächster Schritt eben, um eine Art von Gemeinschaftlichkeit und Selbsthilfe und auch Interaktion in einem Quartier voranzubringen.
Was wir festhalten können, ist, dass eine effektive Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit eng zusammenhängen. Das heißt, das muss eine Politik sein, die nicht diejenigen bestraft, die sowieso schon ganz wenig zur Belastung des Klimas beitragen, also Menschen mit wenig finanziellen Ressourcen.
Und das sind in der Schweiz eben gar nicht so wenige. 16% der Schweizer Bevölkerung, 16% sind von Armut gefährdet. Das kann heißen, dass jemand, der oder die eine nicht geplante größere Rechnung bekommt, zum Beispiel für einen medizinischen Eingriff, dass die Person eben plötzlich in die Armut abrutscht. Und das ist nochmals jede sechste Person in der Schweiz. Und 8% der Schweizer Bevölkerung, also fast 10%, also fast ein Zehntel, die sind tatsächlich von Armut betroffen, also die leben an oder unterhalb der Armutsgrenze.
1 von 10 ist ganz schön viel eigentlich, oder knapp 1 von 10. Wir wollen mehr darüber erfahren, ob und wie Menschen mit niedrigen Einkommen und Armutsbetroffene in Klimastrategien von Schweizer Städten berücksichtigt werden. Dafür haben wir Aline Masé kontaktiert. Sie ist Leiterin vom Bereich Grundlagen und Politik bei der Caritas Schweiz. Und sie beschäftigt sich mit Klimagerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Unser Kollege Samuel Schläfli hat sie zum Gespräch getroffen und sie zunächst gefragt, wo sich denn diese Verletzlichkeit von armutsgefährdeten oder armutsbetroffenen Menschen in Städten konkret zeigt.
Ja, ich glaube, wenn man von einer Verletzlichkeit spricht, dann muss man zuerst unterscheiden zwischen die direkten Folgen oder Risiken und indirekten Folgen oder Risiken der Klimakrise. Also wenn wir über direkte Folgen sprechen, dann sprechen wir zum Beispiel über die Hitzebelastung, oder? Also wir sehen, dass die Hitze natürlich nicht alle Bevölkerungsgruppen gleich stark gefährdet. Gefährdet sind vor allem, man kann sagen, natürlich Säuglinge, kleine Kinder, ältere Menschen, schwangere Frauen, aber eben auch Menschen, die von chronischen Krankheiten betroffen sind, also Diabetes zum Beispiel oder Bluthochdruck oder so. Und das sind oft Menschen auch, die eher ein geringeres Einkommen haben. Also die Anfälligkeit ist größer in dieser Gruppe und diese sind natürlich sehr viel stärker betroffen, wenn wir eine starke Erhitzung haben. Und das ist natürlich auch in den Städten ein größeres Problem als auf dem Land. Ein anderes Thema, wenn wir über die direkten Risiken sprechen, ist sicher so die fehlende Ausweichmöglichkeit im Beruf. Also dass Menschen in tieferen Einkommensklassen eher im Freien arbeiten, körperlich schwere Arbeit leisten, die dann die auch dann stärker betroffen sind von Hitzetagen, während Menschen, die mehr verdienen, oft auch ins Homeoffice auch ausweichen können, im Büro vielleicht gekühlte Räume haben, nicht so oft im Freien arbeiten. Also da sehen wir auch Unterschiede. Das geht vor allem da geht es wirklich um die gesundheitliche Belastung. Wenn wir über die indirekten Folgen sprechen, da sprechen wir von den Folgen von klimapolitischen Anpassungsmaßnahmen, dann sprechen wir eher halt über die Kosten, also steigende Wohn- und Energiekosten sind oft eine Folge von klimapolitischen Maßnahmen. Die Menschen, die wenig Geld haben, haben halt weniger Ressourcen, sich anzupassen, vielleicht auf Alternativen auszuweichen oder eben diese höheren Kosten einfach zu schlucken. Und da sprechen wir dann eher von fehlenden Bewältigungsmöglichkeiten.
Wie ist Ihre Erfahrung jetzt aus Ihrer eigenen Arbeit heraus? Sind sich die Städte und ihre politischen Vertreterinnen, sind sie sich dessen bewusst, also diese besonderen Vulnerabilität, auch gerade eben von Menschen mit niederen Einkommen, Menschen, die armutsbetroffen sind?
Ich glaube, es kommt darauf an, mit wem man spricht in den Städten. Ich habe natürlich, also meine Kontakte sind eher so im sozialpolitischen Kuchen, sage ich mal. Wir haben zum Beispiel in der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe haben wir diese Themen schon diskutiert. Also ich glaube, da ist es bewusst. Was wir generell jetzt von Seiten Caritas feststellen, ist, dass das Bewusstsein für die auch Verteilungswirkung von vielleicht klimapolitischen Maßnahmen und das Bewusstsein dafür eben, wer besonders unter der Klimakrise leidet, dass das oft bei eher ökologischen Akteuren oder bei Umweltverbänden wenig vorhanden ist. Ich glaube, es hat zugenommen. Wir haben auch viel investiert in den letzten Jahren, um genau bei diesen Organisationen auch für diese Probleme zu sensibilisieren. Aber ich glaube, da gibt es schon noch Potenzial.
Also das heißt, selbst eigentlich in Kreisen, die sich sehr stark mit Umweltthemen, mit Klimathemen auseinandersetzen, selbst dort sehen Sie, dass dieses Bewusstsein oft nicht vorhanden ist, oder? Also
ja,
von dieser unterschiedlichen Betroffenheit, oder?
Ja, genau. Es ist auch, ich glaube, es ist auch, das haben wir auch gemerkt, so in Diskussion, es ist in der Schweiz halt schwieriger, das so ganz plastisch darzustellen, als wenn wir jetzt über die Ärmsten im globalen Süden sprechen. Und da ist es wie viel einfacher zu sagen, was denn direkten Folgen sind.
Jetzt etwas, was wir aktuell in vielen größeren Städten erleben, ist eine Art von grüner Gentrifizierung, auch eben wenn es gerade um Klimastrategien, um eine Transformation von Städten hin zu mehr Nachhaltigkeit geht. Also dass gerade auch eben Menschen mit niedrigeren Einkommen durch Begrünungen zum Beispiel, durch Verkehrsberuhigungen und dadurch durch eine Aufwertung des Quartiers aus ihren eigenen Nachbarschaften verdrängt werden. So. Wie groß ist dieses Problem aus Ihrer Perspektive heraus heute bereits?
Ich würde sagen, es ist groß. Und ja, das ist so. Also ich glaube, das muss man immer mitdenken, oder? Dass politische Maßnahmen, egal ob es jetzt im klimapolitischen Bereich ist oder sonst, dass die immer auch Nebeneffekte haben können, die man vielleicht nicht beabsichtigt und die auch die Ungleichheit verschärfen jetzt in diesem Fall. Und diese steigenden Mieten in aufgewerteten Quartieren, das ist ein riesiges Problem, also vor allem in Städten, glaube ich. Ich glaube, das ist auch schwierig zu verhindern, also wenn aufgewertet wird, zumindest wenn man so die typischen Mechanismen von quasi Mietzinsfestlegung anschaut, oder? Und ich glaube, da, wenn man jetzt dagegen ansteuern möchte, dann geht das natürlich mit Hilfe von Subjektfinanzierung, also Mietzinszuschüsse, wie es sie jetzt auch in Baselstadt gibt, oder dann halt Vorgaben machen, dass die Mieten nicht über ein gewisses Maß steigen dürfen. Aber da sehe ich an vielen Orten nicht so den politischen Willen.
Gibt es Best-Practice-Beispiele, sei es in der Schweiz oder auch im benachbarten Ausland, von Städten, die Maßnahmen treffen, um eben gerade die klimagerechte Transformation und den Schutz von vulnerablen Personen, die das in Einklang bringen, ja, und Maßnahmen treffen, damit eben diese negativen Effekte nicht auftreten?
Also in der Schweiz ist mir das nicht bekannt bis jetzt. Ich glaube im Ausland, also ich könnte jetzt kein Beispiel nennen, aber ich weiß zum Beispiel, dass in gewissen europäischen Ländern solche Vorhaben weiter sind. Also Spanien, wenn ich mich richtig erinnere, ist zum Beispiel in dieser Just Transition-Thematik sehr viel konkreter schon unterwegs. Ich glaube, da haben wir schon noch einiges aufzuholen. Vielleicht liegt es auch daran natürlich, dass andere Länder, dass die Probleme drängender sind in anderen Ländern und dass sie schon länger auch damit konfrontiert sind, dass viele Leute verdrängt werden und das Wohnen nicht mehr finanzieren können.
Just Transition ist ein gutes Stichwort, weil in Basel, also die ursprüngliche Initiative, die zum Netto-Null-Ziel bis 2037 geführt hat, die hat sich explizit Klimagerechtigkeitsinitiative genannt. Also die Gerechtigkeit war da wirklich im Zentrum auch der ursprünglichen Idee der Initiantinnen. Aline Masse, welche sozialpolitischen Rahmenbedingungen oder Entscheide braucht es für eine klimagerechte Transformation von Städten?
Also ganz generell kann man sagen, wir müssen schauen, dass Menschen, die jetzt schon wenig Geld haben und mit anderen steigenden Ausgaben konfrontiert sind, dass die nicht weiter belastet werden. Da kann man auf der Einnahmenseite ansetzen, auf der Ausgabenseite. Ich glaube, wenn wir die Städte anschauen, was jetzt wichtige Maßnahmen wären aus meiner Sicht, ist, dass man, also sicher natürlich die öffentliche Investitionen in Grünraum, also in Parks, aber auch Elemente, die kühlen, die eben die Hitzebelastung irgendwie senken im öffentlichen Raum und alles, was man, also alle Investitionen ins Gemeinwohl, wenn man das so sagen will, bringen natürlich ärmeren Menschen mehr dann als reicheren, weil sie mehr darauf angewiesen sind. Sicher auch eben diese gezielte Unterstützung von Haushalten bei den Mietpreisen. Das gibt es in Basel-Stadt schon. Ich glaube auch, es ist wichtig, dass man eine bezahlbare oder kostenlose, allenfalls auch Grundversorgung mit sauberer Energie sicherstellt, oder dass man allenfalls auch vielleicht auch Zuschüsse macht dann für ärmere Haushalte. Man kann auch ärmere Haushalte gezielt subventionieren, einen gewissen Konsum oder sie vielleicht auch von Abgaben befreien. Also ich denke da zum Beispiel an Sozialtarife im ÖV. Man kann für ärmere Menschen die Tickets günstiger machen, gezielt. Man kann sie aber zum Beispiel auch ausnehmen beim Mobility Pricing und sagen, wir machen gewisse Ausnahmen für bestimmte Haushalte. Das ist vor allem auch relevant natürlich für Menschen, die Schicht arbeiten, die zum Beispiel nicht mit dem ÖV zur Arbeit gehen können. Das sind auch eher Leute, die wenig verdienen. Man kann auch zum Beispiel, wenn jetzt ganze Branchen irgendwie umstrukturiert werden, Jobs verschwinden, kann man auch in Umschulungen investieren, weil das tragen ja die Leute meistens auch selber und sie verdienen dann wenig, dann müssen sie die Weiterbildung noch irgendwie finanzieren. Bei der Sozialhilfe, denke ich, kann man auch, ja, ich weiß nicht, wie viel da die Städte dann alleine machen können, das müsste sicher auch dann im Rahmen des GOS diskutiert werden, aber da kann man ja auch die Richtlinien anpassen, sagen, okay, wir zahlen zum Beispiel auch den Erwerb von Klimageräten oder so, damit nicht isolierte Wohnungen besser gekühlt sind. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von auch vielleicht Maßnahmen, die jetzt nicht unbedingt eine Stadt isoliert machen kann, aber also was generell sicher wichtig ist, was wir auch sehen, ist, dass Lenkungsabgaben mit einer hohen Rückverteilung pro Kopf, dass die progressiv sind, dass die netto eigentlich ärmeren Haushalten eher zugutekommen. Ich rede vom Durchschnitt, es gibt auch Ausnahmen. Dass man zum Beispiel auch, man kann auch mit einer höheren Steuerprogression oder zumindest mit Vermögensteuern auf Bundesebene dann quasi einen Ausgleich schaffen, dass hier halt Reiche dann eher zur Kasse gebeten werden. Also gibt es ganz, ganz verschiedene Maßnahmen.
Also die haben jetzt einen ganzen Strauß eigentlich von Ideen präsentiert. Ja, also da gibt es durchaus gibt's viele Hebel, wo man ansetzen könnte. Mir scheint, dass aber noch nicht viel davon wirklich umgesetzt ist oder auch nicht wirklich im Gespräch in der politischen Diskussion ist. Woran hapert?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wir haben grundsätzlich ein Problem, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir eine wirksame Klimapolitik machen. Und vielleicht kommen dann diese Diskussionen eher, wenn wir auch effektiv über eine Klimapolitik sprechen, die auch nachhaltig ist und vielleicht wehtut im Portemonnaie. Aber ich glaube schon auch, dass es im Moment nicht Themen sind, die auf der politischen Tagesordnung Priorität haben.
Fest. Wie Aline Massé zeigt, sind die Verletzlichsten nicht nur von den Auswirkungen der Klimakrise am stärksten betroffen, sondern oft auch von den Mehrkosten durch klimapolitische Maßnahmen. Stichwort steigende Mieten bei schöneren Quartieren. Gleichzeitig gibt es durchaus eine ganze Reihe von Maßnahmen, um vulnerable Menschen bei negativen Auswirkungen von Klimamaßnahmen zu schützen, um dafür zu sorgen, dass der Wandel in Städten tatsächlich klimagerecht ist. Die Maßnahmen sind aber politisch wiederum weniger einfach umzusetzen.
Und ein bekanntes Beispiel oder vielleicht das bekannteste Beispiel, wie es eben schief gehen kann, ist, als die französische Regierung vor ein paar Jahren beschloss, die Preise für Benzin und Diesel für alle zu erhöhen, was dann den Protest der sogenannten Gilets Jaunes hervorrief. Und wie das Gespräch mit Aline Massé eben auch gezeigt hat, fehlt es bis heute, glaube ich, tief ins grüne Lager hinein, immer noch am Bewusstsein für die Bedürfnisse von Armutsgefährdeten und Armutsbetroffenen. Menschen. Und es fehlt am politischen Willen, diese Menschen auch ins Zentrum von Klimastrategien zu stellen. Dabei geht es auch um Menschen, die zum Beispiel Schicht arbeiten und auf ein Auto angewiesen sind, weil sie zum Beispiel hier im Quartier morgens um 3:30 eben losfahren müssen zur Arbeit.
Genau, und da fährt garantiert kein Bus, zumindest nicht an den Stadtrand in ein Industriegebiet. Wer also das Sagen hat bei der Gestaltung vom öffentlichen Raum, das ist auch ein Prüfstein für die soziale Gerechtigkeit, also auch für Klimagerechtigkeit. Und die Frage stellt sich, ist der Kanton Basel-Stadt da auf Kurs? Es bleiben also viele offene Fragen. Es braucht noch viel Gespräch und Diskussion. Und diese Gelegenheit gibt es in der nächsten Episode von Treibhaus.
Wir fragen in der nächsten Episode, wer hier in der Klimastadt Basel eigentlich welche Rolle einnimmt, wer da die Fäden zieht in der Klimapolitik. Und das diskutieren wir vor Publikum, live. Und jetzt müsst ihr eure Agenda zücken.
Genau, wir diskutieren nämlich live mit Regierungsrat Kaspar Sutter, dem Städteplaner Axel Schubert und mit Michaela Reimann, Geschäftsführerin des Vereins Basel 2037. Und zwar am Montag, den 27. April um 19 Uhr im Stellwerk Vogesenplatz 1 in Basel. Ich sag's nochmal, am Montag, den 27. April um 19 Uhr im Stellwerk Vogesenplatz 1 in Basel. Bitte meldet euch doch an unter mail@treibhauspodcast.ch. Sage ich auch nochmal, mail@treibhauspodcast.ch.
Eintritt ist umsonst, aber bitte nutzt dann auch die Gelegenheit, um dann nach der Podcastaufnahme direkt Fragen an unsere Gäste zu stellen. Wir freuen uns darauf.
Wir freuen uns überhaupt, wenn ihr da dranbleibt, in eurem Quartier, in eurer Stadt, in dem Dorf, in dem ihr lebt. Jede Aktion zählt, gerade auch in diesen Zeiten.
Bis bald.
Tschüss. Treibhaus, der Klimapodcast. Wie immer, am letzten Freitag des Monats. Eine Produktion von Podcast Lab mit Oliver Christe, mit Samuel Schläfli, mit Esther Petsche, Lena Schubert, mit der Musik von Lukas Fretz und mit mir, Lilla Gurtner.
Und mit mir, Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf www.podcastlab.ch. Und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail@treibhauspodcast.ch.